SWR Kultur. Jazz.
Es ist schon kurios. Wo Ende der 1940er Jahre die großen US-Big Band starben, werden in Deutschland neue geboren. Aber wo die einen wirtschaftlichen Zwängen erliegen, erleiden die anderen den öffentlich-rechtlichen Unterhaltungsanspruch. Teil 2 der Geschichte über die deutschen Rundfunk-Bigbands geht heute über Swing und Zwang. Dazu begrüßt sie Henry Altmann.
Ich weiß nicht viel, doch ich weiß, mir wird kühl, mir wird heiß dabei. I love Jazz. Das ist Musik für mein Herz, das ist Glück und ist Schmerz für mich. I love Jazz. Für mich gibt es gar nichts anderes auf der Welt. Ich bin nun mal von Kopf bis Fuß nur auf Rhythmus eingestellt. Ich weiß nicht viel, doch ich weiß, mir wird kühl, mir wird heiß dabei. I love Jazz. Das ist mein Ein und Alles. Das ist wie ein Traum so schön. Und weil ich diese Träume doch nie mehr, niemals mehr vergesse, kann ich nur immer singen. I love Jazz.
Inge Brandenburg singt, was sie liebt, I love Jazz. Geholfen hat der Ausnahmesängerin das 1961 nicht. Wie viele andere wird sie in den Schlager gedrängt. Das Wirtschaftswunder will musikalische Schmiermittel. Am 29. September 1948 resoniert der Jazz-Experte Olaf Huttwalker in »Wie höre ich Jazz?« im Jazzclub bei Radio Frankfurt.
Man könnte doch dem Jazz-Gegner oder auch Neugierigen das Wieso und Warum erklären, dass Jazz auch Musik ist, nur ein wenig anders als jene, die sie gewohnt sind.
Ein paar Jahre später gibt es dann schon Sendungen, die sich mit Cool und Free beschäftigen. Beim WDR debütiert am 25. April 1956 vom Organum zum Cool Jazz. Am 29. Januar 1960 wird Eindrücke aus Amerika ausgestrahlt, wofür Joachim Ernst Behrendt unter anderem die erste Freiluftakademie des Jazz, die Lenox School, besucht und dort den Free Jazz-Pionier Ornette Coleman gehört hat. Aber immer noch gibt es reichlich Ablehnung. Erwin Lehn etwa erhält beim Süddeutschen Rundfunk Postkarten, auf denen sich Absender rassistisch über Jazz äußern. Einer schreibt, Lehn solle sich mit seiner Musik in den Urwald verziehen und seinen Trompeter Horst Fischer gleich mitnehmen. Der ist einer der besten Solisten der Band und als Höhenwunder bekannt. Dreigestrichenes F am Schluss, Horst Fischers Paradestück Chiribiribin, zeigt 1951, dass es auch beim Südfunk nicht nur um Jazz geht. Arrangeure haben reichlich zu tun, alles auf unterhaltende Stromlinie zu glätten. Selbst Kurt Edelhagen beim jazzaffinen SWF muss laut Vertrag 85 Aufnahmeminuten Unterhaltungsmusik pro Monat schaffen. Das entspricht 20 bis 25 Titeln. Das Magazin Der Spiegel bringt im Oktober 1952, 10 Monate nach Amtsantritt, eine Titelstory über das Jazzwunder Edelhagen. Der wird zitiert mit:
Von der Tanzmusik müssen wir leben, damit wir Jazzmusik spielen können.
Was sich durchaus auszahlt. Tourneen und Aufnahmen bringen Edelhagens Musikern 2000 Mark im Monat, heute etwa 6000 Euro.
Hello all you German Jazz Fans, this is your old friend Woody Herman. And I'd like to take this opportunity to thank a man who's done so very much for jazz music in Germany. I'm speaking of Joe Behrendt.
Es kommen aber auch große Jazznamen in Baden-Baden vorbei. In Joachim Ernst Behrendts Sendereihe Jazz Time ist die Band eine feste Größe. Percussion in Bob. Am Bombast-Sound von Stan Kenton hat Kurt Edelhagen Gefallen gefunden.
Was man mir so ohne weiteres gar nicht abnehmen mag, ist die Tatsache, dass ich doch sehr emotional bedingt bin. Das Kühle und das Nüchterne liegt mir gar nicht. Im Grunde liegt mir das Rauschhafte, das Schöne, das Jubilieren und diese maßlose Freude auch in der Musik.
Große Beachtung finden Auftritte bei den Donaueschinger Musiktagen mit Zwölfton-Jazz wie Heinz Kisslings Scales and Rhythm 1954 oder Bill Russell's The World of Alcina, der Uraufführung von Rolf Liebermanns Concerto for Jazz Band and Symphony Orchestra 1955 oder Igor Stravinsky's Ebony Concerto ein Jahr darauf. Und dann geht Edelhagen 1957 zum WDR, Eddie Sauter übernimmt die Edelhagen Band. Thank you. Vorfahren von Eddie Sauter stammen aus Kommingen in der Nähe von Donaueschingen, daher der im Herbst 1957 bei den dortigen Musiktagen gespielte Titel Tropic in Kommingen. Der US-Amerikaner orientiert sich an Neutönern wie Edgar Varese nach einem fulminanten Auftritt beim 6. Deutschen Jazzfestival 1958, kehrte er aber zurück in die USA. Sauter kommt mit der Senderstruktur nicht klar. Die Edelhagen-Band wird aufgelöst. Im Folgejahr beauftragt der Südwestfunk dann Rolf-Hans Möller mit der Bildung eines Tanzorchesters. Und Edelhagen, der geht beim WDR in Köln in die Vollen.
Kurt Edelhagen hat sich entschieden, nur noch Jazz.
Meldet am 22. Mai 1957 die Bild-Zeitung Köln. Beim WDR soll Edelhagen eine internationale Band zusammenstellen, spielt Musik von Carla Bley, von Pavel Blatny bei den Berliner Jazztagen, Arrangements von Francis Boulon, Ernie Wilkins oder Jimmy Juca. Jimmy Jukas Tubs. Nur drei Musiker sind Kurt Edelhagen 1957 zum WDR gefolgt, die anderen ziehen die Sicherheit einer Festanstellung dem Jazzabenteuer vor und dessen Besetzungselastizität.
Ich liebe das Schönste und ich mag das Schönste und ich möchte auch das beste Orchester haben.
Edelhagen heuert und feuert nach Gusto. 151 Musiker verbraucht der Probenfanatiker in 7 Jahren.
Meine Präzision, das ist eigentlich mehr eine Selbstdarstellung, die eben nur bei mir in dieser Form möglich ist. Aber die Präzision zerstört niemals die Seele und niemals den Ausdruck.
Die WDR-HörerInnen erleben Edelhagen als Jazzmusiker. Aber ohne Unterhaltung kommt auch der nicht davon, macht unter Pseudonym sogar Schlageraufnahmen mit Katharina Valenti oder Udo Jürgens.
Die Schwierigkeit liegt eben darin, dass wir einmal einen Ball spielen müssen, zum anderen mal einen bunten Abend, dann wieder ein Jazzkonzert und dann haben wir im Fernsehen irgendeine Varieté-Zaubersendung. da liegen meine größten Schwierigkeiten.
Nicht nur bei ihm, wie der ehemalige WDR-Jazz-Chef Dr. Bernd Hoffmann weiß.
So haben sich vor allen Dingen US-amerikanische Musiker, die dann bei Edelhagen in der internationalen Phase seiner Band gespielt haben, beschwert, dass sie anstatt Jazz zu spielen, dann im Fernsehbunker sitzen und Shows bespielen.
Damit hat Erwin Lehn keine Probleme. Gepflegte Tanzmusik, erwartet der Süddeutsche Rundfunk, als er den Big Band Leader engagiert, passt.
Ich versuche alles in der Musik so kultiviert wie nur irgend möglich zu spielen. Eine gewisse Ästhetik muss vorhanden sein, meine ich.
Das Südfunk-Tanzorchester spielt live, Rundfunkübertragungen, Lehn schreibt Musik für rund 50 Unterhaltungsfilme. In den 1950er und 60er Jahren gibt es aber auch Gastauftritte internationaler Jazzstars. In der Sendereihe Treffpunkt Jazz spielt seine Big Band mit Benny Goodman, mit Stan Getz, Chick Corea oder Miles Davis. Miles Davis 1957 als Gast des Südfunk-Tanzorchesters in Walkin. Wo beim SDR Erwin Lehn der Lehnsmann für alles ist, gibt's beim WDR eine Zweiklassengesellschaft. Das Kölner Rundfunk-Tanz- und Unterhaltungsorchester für die leichte Muse, Edelhagen für den Jazz. Aber man bleibt misstrauisch. Die Big Band ist kein offizieller Klangkörper des WDR. Wie schon beim Südwestfunk erhält Edelhagen nur einen Werkvertrag. Der muss jährlich erneuert werden, was 1972 nicht mehr geschieht. Auch beim Hessischen Rundfunk fährt man zweigleisig. Das Jazz-Ensemble macht Jazz, das Tanzorchester Unterhaltung und ein bisschen Jazz. Beim Berliner RIAS wiederum hat Werner Müller das Tanzorchester ab 1949 mit Streichern auf Hochglanz poliert. Der zarteste Schmelz, seit es Big Bands gibt. Und der kommt aus dem Klo. Werner Müller.
Wir brauchten Hallräume und hatten den elektrischen Hall damals noch nicht. Insofern versuchten wir also einen Ersatz und da kam nur ein natürlicher Ersatz in Frage und das war die Toilette in der Siemens-Villa in Berlin, die wir lange ausprobiert hatten und in die wir Mikrofone einstellten und dann den Hall produzierten.
Die klingenden Kacheln überzeugen. Alle Rundfunk-Bigbands Buhlen und Caterina Valente, aber es sind die Müller-Arrangements von Malaguena und The Breeze and I, die in den USA zum Hit werden. Feel String im Swing, Caterina Valente mit der Rias Big Band. In der spielen erstklassige Solisten wie der Klarinettist Rolf Kühn, der schwedische Posaunist Åke Persson oder Pianist Eugen Cicero. 1966 aber gibt es Überlegungen, Rias und SFB zu fusionieren oder das Rias-Orchester gleich ganz aufzulösen. Müller flüchtet zum WDR. Seine Nachfolger heißen Dave Heldinger und Helmut Brandenburg. We'll be right back. Blues in Studio 7, die Rias Big Band. Und beim NDR gibt's schwingende Fließbandarbeit, Schmusiges mit Schmackes und Schmissiges mit Schmalz. Montenegro, das NDR Tanzorchester, 1959 nach einer Publikumsumfrage in Ton. Tanzorchester ohne Namen umgetauft, irgendwie sprichwörtlich, Musik im Nebel exotischer Allerweltsfantasien. 1963 aber wird eine Studioband für Jazzaufnahmen gegründet. Die freilich klingt erst mählich anders. Bei Tabu steht im Aufnahmebogen die Warnung, sehr modern, nur für Spezialprogramme.
Thank you.
Als der NDR 1965 dem Rias, den Altsaxophonisten und West Coast Jazzstar Herb Geller abwirbt, ist das ein Coup. Mit ihm und dem Vibraphonisten Wolfgang Schlöter hat man nun zwei anerkannte Jazzmusiker in der Band. Der NDR-Archivar Wingolf Greger erinnert sich:
Es dauerte nicht lange, da hieß es in der internationalen Jazzszene, die NDR-Band, das ist doch die, wo Herb Geller und Wolfgang Schlüter spielen.
Der NDR-Jazz-Redakteur Wolfgang Kunert ermuntert den Schweizer Pianisten George Grunz zur ersten Big-Band-Komposition, holt prominente Europäer und US-Expats, in Europa lebende amerikanische sowie skandinavische Musiker nach Hamburg. Ein anderer Gast, der Trompeter Duško Gojković, holt die Band aus dem Studio. Am 18. Mai 1974 erfolgt das Konzertdebüt in der Altona-Fabrik in Hamburg mit Gästen wie dem Ex-Charles-Mingus-Pianisten Horace Parlin und dem Tenorsaxophonisten Dexter Gordon. Damit aber verlässt man auch das schützende NDR-Senderdach. Welche Krisen da auf die Studioband und die anderen Rundfunkensembles zukommen, das erfahren Sie morgen in SWR Kultur im dritten Teil von A Story of Up and Down, die Geschichte der deutschen Rundfunk-Bigbands. Alle Folgen der Serie finden Sie auch ein Jahr lang in ARD Sounds, der ehemaligen ARD Audiothek. Damit vielen Dank fürs Zuhören und à demain. Im Studio war Henry Altmann.